Hallo, ich bin Thomas J. Pucher, Vorstand bei FalconCrest.org. Ich freue mich, dass Sie wieder bei einem meiner Audiokommentare dabei sind. Ich habe diesen Kommentar für den 42. Jahrestag der Premiere der Serie aufgenommen, den 4. Dezember 2023. Ich werde Sie heute durch Die Hochzeit führen, eine der aufregendsten Episoden der dritten Staffel, vielleicht sogar die spannendste der ersten drei Jahre. Aber das müssen Sie selbst herausfinden. Bevor wir anfangen, sollten Sie wissen, dass man unseren Bereich hinter den Kulissen auf der Website wie einen Kommentar beim Anschauen einer jeden Episode verwenden kann. In meinen Audiokommentaren wiederhole ich nicht alles daraus und werde auch das eine oder andere Detail, das wir nicht auf der Website haben, einstreuen, weil das hier eher eine Rezension und meine persönliche Meinung von dieser Folge sind. Also legen Sie jetzt Ihre DVD von Warner Home Video ein und regulieren Sie Lautstärke nach unten. Ich sage Ihnen, sobald Sie den Abspielknopf drücken sollen, sodass Sie meinen Audiokommentar hören, während die Folge abspielt. Wenn Sie eine Version der Episode verwenden, die die Vorschau vor dem Vorspann nicht beinhaltet, starten Sie das Abspielen, wenn Sie das Stichwort »Die Nonne mit der Knarre« hören. Für die Version mit der Vorschau starten Sie jetzt. Diese Vorschau bringt uns mitten ins Geschehen der Episode, Julias Entschlossenheit, ihre Mutter umzubringen. Wir erinnern uns ja aus der letzten Episode, dass Julia ins Tuscany Valley gekommen ist, um ihre Mutter zu beerdigen, und genau darum geht es in dieser Episode. Wird sie Erfolg haben oder wird sie jemand aufhalten? Und Pater Bob könnte der Schlüssel sein, denn er hatte die Beichte abgenommen. Und die anderen Szenen geben uns eine Vorstellung davon, wie Julia Angela töten will. Verkleidet als Nonne schleicht sie sich in die Kirche, in der die Hochzeit stattfindet. Die Nonne mit der Knarre. Hier kommt ein fantastisches Bild von Jane, extra gefilmt für den Vorspann. Das ist das Outfit, das sie in der Episode 44, Gehversuche, trägt, also Folge 4 aus Saison 3. Und wie üblich sind hier im Vorspann all diese schönen Aufnahmen aus San Francisco und der Weingegend in Nordkalifornien. Mel Ferrer wurde dieses Jahr Hauptdarsteller und in gleicher Weise wurde Margaret Ladd befördert. Und jetzt kommt gleich eines der Vorspannbilder von Susan, die so kultig geworden sind mit ihrer Kopfdrehung. Einfach toll. Falcon Crest hatte übrigens nie das Problem mit der Reihenfolge im Vorspann nach Gusto der Produzenten. Bei anderen Lorimar-Serien gab es ständig Konflikte, weil bestimmte Besetzungsmitglieder für eine bessere Position im Vorspann gekämpft haben, was letztlich auch dazu geführt hat, dass die Chefs von Lorimar sie einfach alphabetisch sortiert haben, wie in Dallas, Nuts Landing und Flamingo Road. Aber überhaupt kein Problem bei Falcon Crest, noch nicht mal mit Foxworth. Und da sind wir auch schon in Akt 1, der Autor dieser Folge, Alice Marcus, war übrigens der Ehemann der Produzentin Anne Marcus. Julias Handlungsstrang ist unglaublich. Ich denke immer, dass jede andere Serie mit einer Mörderin anders umgegangen wäre. Man hätte eine Mörderin wahrscheinlich rausgeschrieben, wäre sie losgeworden, indem man sie ins Gefängnis geschickt hätte oder damals noch in Richtung Gaskammer oder Giftspritze, aber nicht Falcon Crest. Ich meine, das ist einfach unglaublich, was das Autorenteam mit dieser Figur erreicht hat. Sie haben nicht nur einen fantastischen Weg gefunden, sie weiterhin in die Handlung zu integrieren, wobei immer wieder die Frage aufkam, ob sie geisteskrank ist, vielleicht unzurechnungsfähig, aber sie haben es auch geschafft, ihre Rolle so zu schreiben, dass wir als Zuschauer sie immer noch mögen. Und ich meine, das ist doch krass. Sie ist eine Mörderin und wir haben immer noch so viel Sympathie für sie. Auch weil wir wissen, was sie in ihrem Leben durchgemacht hat, mit dieser ultradominanten Mutter, dem Fehlen einer glücklichen Beziehung, dem Verlust, wenn man so will, ihres Sohnes an ihre Mutter, als er noch ganz klein war, und dem Fokus nur auf ihre Arbeit als Önologin auf Falcon Crest. Das hier ist jetzt irgendwie eine lustige Szene. Also wer hätte gedacht, dass Angela ausgerechnet Maggie bitten würde, ihre Brautjungfer zu sein? Und sich dann Joseph auch noch als Träger des Ringkissens wünscht. Aber man muss auch sehen, trotz Angels Abneigung gegenüber Chase mochte sie Maggie immer, glaube ich. Und vor allem als Maggie den Gehirntumor hatte, meine ich, dass Angelas Sorge um sie echt war. Und auch die Tatsache, dass sie Joseph mochte, auch das war echt. Das waren echte Gefühle von Angie. Also alles in allem eine witzige Szene. Cole auch total überrascht. So, und hier ist die Kirche, St. Timothy im Tuscany Valley. Offenbar ein weitläufiger Kirchen- und Klosterkomplex in den Hügeln über dem Tal. Die Statue der heiligen Jungfrau Maria ist echt, aber das Schild ist natürlich eine Requisite, die Lorimar für die Dreharbeiten hier aufgestellt hat. Das ist Mary Chapel, also die Marienkapelle auf dem Campus der Mount St. Mary's University, damals noch Mount St. Mary's College, hoch über Brentwood im Großraum Los Angeles. Der Campus ist sehr fotogen, weshalb Drehortbeauftragte aus der Unterhaltungsindustrie schon seit Jahrzehnten immer wieder Mietverträge mit den Nonnen, die diese Uni leiten, abschließen. Und der Campus war schon in unzähligen Serien, darunter in einer der frühesten Episoden der Originalserie Mission Impossible, also die in Deutschland als Cobra übernehmen sie lief, aus dem Hause Desilu, jetzt Paramount. Jahre nach Falcon Crest wurde der Drehort zur High School in The O.C. oder bei uns bekannt unter O.C. California. Vor dieser Marienkapelle ist eine landschaftsarchitektonisch wunderschön angelegte kreisförmige Zufahrt mit einem Brunnen in der Mitte. Auf beiden Seiten führen dann Kolonnaden von der Marienkapelle zu verschiedenen Räumlichkeiten der Uni. Und wenn Sie mehr über diesen Drehort und noch über viele andere Drehorte erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Falcon Crest Reiseführer. So, also das hier ist ja schon die Schlüsselszene, von der wir in der Vorschau vor dem Vorspann schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen haben. Und wenn man darauf achtet, erkennt man, dass unterschiedliche Einstellungen derselben Szene verwendet wurden. Eine Variante in der Vorschau, eine andere Variante in der Szene selbst. Und das ist etwas, das bei Falcon Crest relativ oft vorkam und letztlich vermied, dass es zu viel überflüssige Aufnahmen gab. Man kann sich ja ohnehin gar nicht vorstellen, wie oft Szenen beim Drehen einer Folge wiederholt werden. Also da entsteht ganz viel Abfall, wenn man so will. Aber zurück zur Handlung hier. Julias Beichte legt den Grundstein für eines der Kernelemente in dieser Episode. Pater Bob gerät in dieses unglaubliche Dilemma. Wird er das Beichtgeheimnis brechen müssen? Kann er Julia verraten und einfach die Geheimhaltungspflicht, die er als Priester und Beichtvater hat, ignorieren, weil ein Mensch dabei ist, in die Gefahr des Todes zu geraten? Also da braucht man eigentlich gar nicht mehr zu betonen, dass es natürlich nicht leichter dadurch wird, dass ausgerechnet Angela das mögliche Opfer ist, weil wir im Laufe der Serie ja noch herausfinden, dass Pater Bob immer eine gute Beziehung mit der Familie Joberti Channing hatte. Und diese Folge ist dann auch das erste Mal, dass Bob Curtis, der, wie Sie ja alle wissen, ein echter Priester war, in der Serie so richtig etwas zu tun bekommt, außer mal nur ein Paar zu trauen oder eine Ansprache bei einer Beerdigung zu halten. Er ist jetzt wirklich komplett in die Handlung eingebunden und dieser schauspielende Priester oder geistliche Schauspieler oder wie auch immer man ihn nennen möchte, legt einfach eine unfassbar gute Leistung in dieser Episode hin. Wenn wir ihn dann später während der Hochzeitszeremonie von Angela und Philip wiedersehen, überzeugt er mit seiner Darstellung dieses Dilemmas und der Panik, des Pfarrers. Das Dynamische im Familiengeschehen und all die Spannung, das kennzeichnet Bob McCulloughs Leitung der Serie. Also er hatte ja den Titel Supervising Producer, also überwachender Produzent, war aber in den ersten drei Staffeln de facto der Leiter der Serie. Diese Folge hier war seine letzte, obwohl er auch für die beiden verbleibenden Folgen dieser Saison dann noch im Vorspann genannt wurde. Und für alle, die sich für die Gründe interessieren, warum Bob die Serie verlassen hat, gibt es in meinem Interview mehr Informationen. Das Interview ist zu finden in unserem Bereich Serie Interviews auf der Website. Und wir haben aber auch noch ein detaillierteres, ein wirklich ausführlicheres Interview mit ihm und seiner Frau, der Drehbuchautorin und Schauspielerin Suzanne Herrera McCullough, in Band 1 unserer Interviewmagazinreihe Falcon Cresters erzählen alles. Auch das hier ist wieder super. Julia. Die Leistung von Abby ist unglaublich. Ihre Ausdrucksstärke. Einfach nur fantastisch. Schauen Sie jetzt mal genau auf das Schild in der Nachtaufnahme von St. Timothy. Oder schauen Sie sich das vielleicht später, nach diesem Kommentar, noch einmal an und drücken Sie dann die Pause-Taste auf Ihrem Abspielgerät. Also so schön dieser Drehort auch ist, war wahrscheinlich nicht die beste Wahl, weil er schon in Staffel 2 in der Folge die Odyssee verwendet wurde, um das französische Kloster Saint-Marthe, Couvent Saint-Marthe, in der Nähe von Paris darzustellen. Jetzt ist es natürlich in der Filmindustrie nicht ungewöhnlich, denselben Drehort als einen anderen Schauplatz auszugeben, aber man muss schon sehr vorsichtig sein, damit das Publikum es nicht merkt. In diesem Fall dachten die Produzenten wahrscheinlich, naja, das ist schon ein Jahr her und in Zeiten, in denen es noch keine DVDs oder Kaufkassetten mit Episoden gab und ein heimischer Videorekorder nicht dafür genutzt wurde, Sendungen dauerhaft zu archivieren, sondern primär um etwas aufzunehmen, das man ansonsten verpasst hätte, weil man gerade nicht zu Hause war, dachten die Produzenten wohl, dass sie damit durchkämen. Aber die Verwendung des Drehorts ist natürlich, die Wiederverwendung des Drehorts ist eine Sache. Was sie aber hier gemacht haben, das ist schon etwas schräg. Obwohl sie für diese Folge Szenen in Mount St. Mary's gedreht haben, kam keine neue Nachtaufnahme zustande. Warum? Also das werde ich nachher noch erzählen. Also hatten sie jedenfalls keine aktuelle Nachtaufnahme mit einem Schild St. Timothy, nachdem die Dreharbeiten für diese Folge abgeschlossen waren. Tja, was tun? Also sie schauten dann in die Archivaufnahmen von Saison 2 und fanden einen der nächtlichen Clips, der in die Odyssee nicht verwendet worden war. Allerdings war der auch mit einem Schild versehen, nämlich mit der Aufschrift Couvent Saint-Marthe, Sœur de l'Espérance. Was bedeutet Kloster St. Martha, Schwestern der Hoffnung. Das ist der Name des Schauplatzes in Paris aus der Episode Die Odyssee. Aber die Produzenten dachten damals nie daran, dass das jemals lesbar wäre, weil seinerzeit die Bildschirmauflösung so niedrig war. Keiner hätte damals geahnt, dass das jemals auf den DVDs nach dem Remastering lesbar würde. Und ich schätze, wir werden früher oder später noch eine viel klarere Aufnahme davon sehen und wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr an Überraschungen dieser Art erleben, wenn Warner Brothers die gesamte Filmbibliothek in HD digitalisiert. Das ist ja ein Projekt, an dem das Studio schon seit geraumer Zeit arbeitet. Einige von Ihnen haben vielleicht auch schon das neue HD-Bild von Dallas nach dem Remastering gesehen. Das sieht ja wirklich aus, als wäre es erst gestern gefilmt worden. Und wenn man sich jetzt hier die Qualität von Falcon Crest in Staffel 3 anschaut, die ja im Vergleich zu Staffeln 1 und 2 auf DVD schon wesentlich besser ist, weil sie eben remastered wurde, allerdings nur in SD und noch nicht in HD, dann kann man eigentlich nur erahnen, wie viel besser es vielleicht auch noch wird in HD. Das hier ist jetzt wieder der übliche Trick, alte Aufnahmen aus dem Napa Valley, diesmal Material aus Staffel 2, zu kombinieren mit einem Segment, das auf der im Studio aufgebauten Veranda gedreht wurde. Das schafft die Illusion, dass das Herrenhaus von Falcon Crest tatsächlich auf Spring Mountain gefilmt worden wäre. Und natürlich sieht man, wenn man als Zuschauer die nötige Erfahrung hat, den Unterschied, weil die gefälschten Veranda-Szenen üblicherweise extrem nah gefilmt sind, also jetzt so wie hier. Aber wenn man das mit anderen Sendungen aus dieser Zeit vergleicht, glaube ich, waren die Lorimar-Produktionen schon ziemlich gut darin, eine realistische Außendarstellung im Atelier nachzuempfinden. Lorimars Beleuchtung war wirklich richtig gut und man muss sich immer vor Augen halten, dass das ja ein Zeitalter war, in dem es noch keinerlei digitale Nachbearbeitung gab. Na gut, also ich denke, wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit, um allgemein über Staffel 3 zu sprechen. In dieser Saison ging es ja mit der erfolgreichen seriellen Erzählweise weiter, bei der es in jeder Folge einen Cliffhanger gibt, also einen Spannungsgipfel, der einen dazu bringen soll, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Und man muss sagen, die Serie ging wirklich ab. Die dritte Staffel wurde die erfolgreichste Saison von Falcon Crest. Die Serie war auf Platz 7 von 101 Serien in der 1983-84er Spielzeit. Und diese Episode hier war besonders gut. Im sogenannten Nielsen-Ranking war sie nämlich auf Platz 4 von 65 Serien, die damals in den USA in derselben Woche ausgestrahlt wurden. Oh, da ist Mary-Kate McGeehan. Das gibt mir die Gelegenheit, über ein paar Sachen aus der ursprünglichen Bibel von Staffel 3 zu reden. Also dieses Grobkonzept der Autoren und Produzenten war schon in einigen Bereichen ziemlich anders als das, was man dann letztendlich verfilmt hat. Die Bibel enthielt eine komplette Hintergrundgeschichte über Lindas ersten Ehemann, den sie während ihres Musikstudiums an der Uni geheiratet hatte. Und während sie weiter studierte, musste dann ihr Mann, ein Soldat, zu einem Auslandseinsatz nach Tunesien, wo er dann bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen sein soll, ohne dass jedoch sein Leichnam je gefunden worden wäre. Und man braucht ja jetzt nicht viel Fantasie dafür, dass die Produzenten in Seifenopernmanier natürlich schon eine Rückkehr des gar nicht so toten Ehemanns im Kopf hatten. Aber diese drohende Gefahr für Lindas Ehe mit Cole wurde nie umgesetzt. Wir wissen ja, Linda verlässt die Serie dann in Kürze. Sonst hätte man das vielleicht in einer späteren Staffel umsetzen können, aber davon wurde dann nie mehr Gebrauch gemacht. Die ehelichen Probleme zwischen Linda und Cole waren in der Endversion dann vielmehr Ausfluss der Streitereien mit Melissa und Joseph, aber das ist nur ein Beispiel von vielen für all die Unterschiede in der Bibel. Und wenn Sie das interessiert, wir haben diese Unterschiede detailliert aufgearbeitet in Band 1 unserer Reihe Die Geheimnisse um Falcon Crest, zumindest für die ersten drei Staffeln. Die weiteren Bände beleuchten dann die anderen Spielzeiten. Und in dieser Magazinreihe sind auch Besetzungsalternativen und ganz viele andere Dinge mit dabei, die sehr spannend und hintergründig sind. Hier sind wir in Josephs Kinderzimmer im Herrenhaus von Falcon Crest, das zurzeit auch Melissa nutzt, seit sie aus ihrem und Lances Schlafzimmer ausgezogen ist. Ich glaube, ich habe das schon in meinem Audiokommentar zur Premiere der Serie angesprochen. Es gab nur eine Schlafzimmerkulisse für das Herrenhaus. Wegen des Budgets und aus Platzgründen im Atelier bei Warner Brothers oder damals noch The Burbank Studios. Diese Kulisse wurde dann auch in der nächsten Staffel mit ins CBS bzw. Radford Studio Center mit umgezogen und wir bezeichnen dieses Schlafzimmer-Bühnenbild aus den ersten 4 Jahren als Typ A. Als erfahrener Zuschauer ist es nicht allzu schwer zu erkennen, dass alle Schlafzimmer im Herrenhaus gleich sind, auch wenn sie oft aus unterschiedlichen Winkeln gefilmt wurden und natürlich für verschiedene Figuren unterschiedlich eingerichtet wurden. Und je mehr Änderungen durchgeführt wurden, umso schwerer ist es natürlich, so zum Beispiel bei der Umdekoration als Büro, das noch zu erkennen. Und es ist auch ziemlich schwer zu sehen, dass das Kinderzimmer identisch ist, weil der Zugang zum Raum auf die andere Seite rüber verlegt wurde und gleichzeitig die übliche Tür immer außerhalb der Kamera blieb, wenn es das Kinderzimmer gefilmt wurde. Oh, ein paar Worte zu Cliff Robertson. Also ganz toll, dass er diese Staffel dazu kam. Ein wunderbarer Darsteller, aber im Arbeitsalltag nicht einfach. Also jemand aus dem Stab, dessen Namen ich nicht nennen soll, weihte mich in das Geheimnis seiner Sonnenbräune ein. Er war eigentlich überhaupt nicht gebräunt, wollte aber unbedingt gebräunt aussehen und verlangte so dunkle Schminke. Die Visagisten und die Kostümbildner trieb er damit wirklich in den Wahnsinn, weil das Make-up natürlich auf seine Hände aufgetragen werden musste, denn sonst hätte man ja einen deutlichen Unterschied im Hautton gesehen. Und man kann sich jetzt vorstellen, wie schwierig das in den Krankenhausszenen war, denn bei jeder Krankenhausszene im weißen Kittel färbte das Make-up auf den Stoff ab, sobald er die Hände in die Taschen steckte oder irgendwo sonst an den Arztkittel fasste, zum Beispiel an seinen Kragen. Sie brauchten deshalb am Set immer unzählige Reservearztkittel für unzählige Wiederholungen seiner Szenen. Hier sind wir wieder an der Uni Mount St. Mary's, wo all die Außenaufnahmen und auch ein paar der Innenaufnahmen von St. Timothy gedreht wurden. Die Hochzeit war natürlich ein willkommener Anlass für Statisten, sich in Schale zu schmeißen, und engagiert wurden hier viele der üblichen Hintergrunddarsteller. Die Innenaufnahmen der Hochzeitszeremonie im endgültigen Schnitt der Episode stammen aus einer anderen Kirche. Also während die Außenaufnahmen und die Szenen im Vestibül von Mount St. Mary's sind, stammt der Rest aus St. Brandon's. Die Zeremonie sollte laut Drehplan eigentlich am 27. Januar 1984 in der Marienkapelle von Mount St. Mary's gefilmt werden. Aber wie man in den Außenaufnahmen vor allem nach der Trauung sehen kann, herrschte ganz heftiger Wind. Und das ist nur ein Anzeichen dafür, dass in den umliegenden Hügeln und Canyons Waldbrände ausgebrochen waren, die an diesem Drehtag dann eine Bedrohung für den Campus waren. Und deshalb war es nicht mehr ausreichend sicher, dort weiterhin zu drehen. Wir haben auf unserer Website ein paar mehr Details dazu, wie eng der Zeitrahmen für diese Trauungsszene dann wurde, weil man innerhalb von nur wenigen Stunden alles in die Innenstadt von L.A. nach St. Brandon's verlegen und dann dort auch die ganze Szene sehr schnell im Kasten haben musste. Pater Bob hat sich darum gekümmert, dass mit St. Brandon's der Dreh so kurzfristig abgeklärt werden konnte. Und St. Brandon's war im Übrigen auch der Ort, an dem das berühmte Werbefoto von Julia im Habit außerhalb der Kirche aufgenommen wurde. Also das hier innen ist jetzt St. Brandon's. Zeremonie beginnt. Ja, wann auch immer Bob Curtis jetzt seinen Blick durch die Menge schweifen lässt, ob Julia irgendwo ist, ist es wirklich geradezu unglaublich, wie ausdrucksstark er ohne ein einziges Wort diese innere Zerrissenheit darstellt. Hier sehen wir das auch nochmal ganz deutlich. Also sein Blick reicht völlig aus. Ist wirklich unglaublich, was für ein ganz großartiger Schauspieler. Ganz fantastisch. Und das ist eine der besten Szenen, Julia hier unter den Kolonnaden vor der Kirche. Brillant. Ich finde es total super, dass Warner Brothers den Werbetrenner aus der CBS-Erstausstrahlung zwischen Akt 2 und Akt 3 auf dem DVD-Master belassen hat. Also diese kurze, fanfarenartige Version der Titelmusik gibt es nämlich sonst nirgends. Man hört sie allerdings auch nur auf der englischen Tonspur der DVD. Also am besten später nochmal laufen lassen und dabei auf die andere, also die englische Tonspur, umschalten. So, hier nochmal diese fotogene Einstellung der Kirche. Das Vestibül von St. Timothy ist in Wirklichkeit Mount St. Mary's und jetzt beginnt der Spaß. Dass Julia und Chase sich schon fast anrempeln, ist einer der super aufregenden Augenblicke in dieser Folge. Und hier ist wieder abweichendes Filmmaterial. In der Vorschau hat man gesehen, dass sie sich am Fuß der Treppe kurz umdreht. Das ist also hier ein anderer Take. Mount St. Mary's ist augenscheinlich perfekt als Schauplatz. Die Kolonnaden hier zwischen der Marienkapelle und der Brady Hall sind nicht nur ein Hingucker, sondern geben uns auch eine Vorstellung davon, wie riesig der Campus des Klosters von St. Timothy ist. Das Treppenhaus, diese langen Korridore in der Brady Hall, die sind wirklich eine ganz großartige Wahl für diese Szene, als Chase Julia hinterherläuft. Er kommt näher und näher. Das Büro des Hausmeisters ist übrigens eine Kulisse, die wurde aufgebaut in Atelier 19A in den Burbank Studios, also jetzt Warner. Und da ist sie, die Nonne mit der Knarre. Also wir lieben natürlich alle diesen Ausdruck, The Nun with a Gun. Ich glaube, Abby hat mal erwähnt, dass die Bezeichnung zuallererst von Jane Wyman kam, als sie Abby zum ersten Mal am Set in der Nonnenkutte und mit der Waffe in der Hand gesehen hat. Also eine großartige Art von Humor von Jane. Auch in der Szene wieder eine unglaublich ausdrucksstarke Leistung von Abby. Und es wird spannender und spannender. So, und da kommen wir zurück zur Zeremonie. Ich werde hier nicht viel sagen, sondern vielleicht nur ein paar Namen von Statisten, die Teil der High Society des Tales sind. Und das in fast allen Staffeln. Hier ganz rechts ist Paul Vann, abgeschnitten am Bildrand. Hier ganz rechts ist Ian Bruce. Beide waren häufig zu sehen in der Serie. Paul Vann war in über 50 Episoden dabei. Hier, als Julia hereinkommt, sieht man, wie windig es draußen ist. Es war ganz schwierig für die Dreharbeiten. So, die Spannung baut sich jetzt so richtig auf. Hinter Tom Calloway ist Sherry Zack, eine Statistin. Also hinter Dr. Foster. Sherry Zack mit ihrem eleganten und aristokratischen Gesichtsausdruck. Sie war wahrscheinlich die Nummer 1 der feinen Damen in der Gesellschaft des Tales und fast bei jeder Festlichkeit dabei. Über 40 Auftritte im Laufe der Serie. So, und das ist ein weiterer ganz großartiger Moment. Die Waffe funktioniert nicht. So eine Ironie des Schicksals. Also in dieser Folge ist alles komplett überdreht, aber es ist einfach so genial. Das hier ist auch ganz interessant. Das ist jetzt ganz raffiniert zusammengeschnitten. Wir sind ja hier im Inneren noch im Kirchenschiff von St. Brandons, aber der Eingangsbereich ist dann jetzt gleich wieder eine Aufnahme von Mount St. Mary's. Das ist technisch ganz gut gelöst worden. Und man ahnt als Zuschauer eigentlich gar nicht, dass das zwei unterschiedliche Drehorte sind, die miteinander hier kombiniert wurden. Aus der Not heraus. So, jetzt hier außen werden gleich einige Hochzeitsgäste Angela und Philip gratulieren. Und achten Sie jetzt mal auf die Statistin Julie Sells, die kommt jetzt links herein ins Bild, in Gelb gekleidet. Da ist sie. Glückwunsch für Angela. Zu ihr sage ich dann später nochmal was. So, jetzt schleicht sich Julia davon. Stiehlt Chases Auto. Macht sich auf den Weg nach Falcon Crest. Also hier im Hintergrund sehen wir wieder viele der regulären Statisten, die bei Falcon Crest ganz lange dabei waren. Immer wieder bei Partyszenen auftauchen. Am rechten Bildrand hier der weißhaarige Mann mit der Brille, das ist Buzz Barbee, auch in vielen Folgen dabei. Julia wird jetzt ja gleich auf Falcon Crest ankommen und wir haben ja nie erfahren, wie Julia im Kombi der Gioberti's auf das Gelände von Falcon Crest gelangt und wo sie das Auto dann abgestellt hat. Wir wissen nur, dass sie am Ende der Folge ja verschwindet und dann das Auto noch hat. In frühen Drehbuchentwürfen sollte sie an einer Sicherheitsschleuse am Tor ankommen und den Wachmann täuschen, indem sie sich als Chases oder Maggies Cousine aus New York ausgibt und dann durchgewunken wird, weil das Auto einen Aufkleber für Hochzeitsgäste auf der Windschutzscheibe hat. Aber diese Idee ging dann nicht mehr über den Drehbuchentwurf hinaus. Ich denke, dass Bart McCullough meinte, dass man nicht immer alles erklären muss. Immerhin war Julia ja mit dem weitläufigen Anwesen vertraut und sie kannte vielleicht einfach einen Weg nach Falcon Crest über eine kleine Straße durch die Weinberge oder sowas. So, das Brautpaar und die Gäste kommen an und jetzt passen Sie mal auf die Serviererin links, die ins Bild kommt. Das ist wieder Julie Sells. Aber zuvor war sie ja noch der Hochzeitsgast in dem gelben Outfit vor der Kirche. Das ist eine ungewöhnliche Perspektive hier mit der Wand auf der Treppenempore. Die Wand auf dem Treppenpodest ist sonderbar, weil da eigentlich der zweite Treppenlauf sein müsste. Und wir haben das schon detailliert in unserem Bereich hinter den Kulissen auf der Website angesprochen. Natürlich gibt es keinen weiteren Treppenlauf nach dem Podest, nur der Blick vom Foyer erzeugt diese Vorstellung. Die oberen Räume waren alle auf derselben Ebene im Studioatelier aufgebaut. So, dieser Einspieler von außen von einem Herrenhaus. Der stammt aus The Vintage Years und er wird in der Serie oft für Partyszenen wiederverwendet, wegen all dieser teuren Autos, die da auf der Zufahrt stehen. Der Bentley, den man links gesehen hat, war übrigens im Vorläufer der Serie Angelus Fahrzeug. Das ist jetzt eine kurze, aber wirklich schöne und einfühlsame Szene zwischen Richard und Maggie. Es ist sehr interessant, dass die Autoren schon in dieser Saison damit angefangen haben, die Freundschaft zwischen den beiden aufzubauen. Und es ist auch ziemlich deutlich, dass Richard viel für Maggie empfindet, vor allem wenn man an seinen Besuch im Krankenhaus kurz vor ihrer Gehirnoperation denkt. Insbesondere Ernie Walgren, der die meisten Drehbücher für die Serie verfasst hat, spürte ja schon immer diese großartige Chemie, die in den Szenen zwischen Susan und David herrschte. Und er war sich genau darüber im Klaren, dass es mit diesen beiden großartigen Charakteren in Zukunft noch ganz andere Möglichkeiten geben würde und baute dann diese Entwicklung ihrer Beziehung sehr überzeugend aus, über mehrere Staffeln hinweg ganz langsam von Freundschaft zu Liebe. Dass Melissa hier Miss Lynch anspricht, erinnert mich auch daran, dass ich noch ein paar Worte über Sarah Douglas sagen wollte, die leider nicht in dieser Folge ist, weil der dramatische Handlungsstrang um das Kartell auf ihre Entführung hinauslief. Sarah ist aber eine der großartigen Neuerungen in der dritten Spielzeit und sie war noch nicht einmal Teil der Bibel, sondern war als Gast nur episodenweise engagiert worden. Aber die Produzenten haben ihr Potenzial bald erkannt. Sarah hatte eine wunderbare Art, Pamela darzustellen. Also man denke nur an ihren abwertenden Gesichtsausdruck in den Szenen mit Melissa oder den Sarkasmus in der Szene, als Terry die Verabredung zum Dinner mit Richard im Restaurant Lucio's gegen Mitte der Staffel wegschnappen wollte. Also mit all diesen Möglichkeiten für Konflikte war es dann nicht überraschend, dass Sarah dann auch in der vierten Saison zurück sein sollte. So, jetzt schauen Sie mal hinter Angela, der weißhaarige Mann am Kamin. Ziemlich weit rechts im Bild. Man sieht es immer, wenn die Szene Richtung Kamin gefilmt ist. Hier ist er wieder ganz am Bildrand. Das ist Gordon Hodgins. Der war auch schon als Hochzeitsgast vorher in der Kirche, aber behalten Sie den mal im Kopf, denn Gordon werden wir später nochmal sehen. Laura Johnson ist der andere Neuzugang in Saison 3. Wir haben sie ja gerade im Gespräch gesehen mit Jane, also hier Terry und Angela. Ihre Figur war allerdings bereits in der ursprünglichen Bibel enthalten, aber die Grundkonzeption für die dritte Staffel hatte nie mehr als nur einen begrenzten Auftritt im Sinn für Terry McGovern. Also das war der ursprüngliche Name, bis die Produzenten dann merkten, dass sie Hartford schon als Maggies Mädchennamen etabliert hatten und das dann korrigierten. Man kann auch mehr zu den ursprünglichen Plänen für Terry nachlesen, nämlich wie sie sich mit Richard zusammentun sollte, statt mit Michael, der wiederum romantische Gefühle für Melissa entwickeln sollte. Also das steht alles in Band 1 von unserer Reihe Die Geheimnisse um Falcon Crest. Die kreativen Köpfe hatten eigentlich geplant, dass Terry am Ende der Saison dann das Tal wieder verlassen sollte, nachdem Richard sie fallen lässt. Und keiner weiß natürlich, was passiert wäre, wenn Terry, wie zunächst geplant, mit Celia Ward besetzt worden wäre. Aber Fakt ist jedenfalls, dass Laura Johnson so ein Ausmaß von Interessantem in diese Figur einbrachte, dass man Terry beibehalten hat. Und wenn Sie ein Fan von Laura sind, dann müssen Sie das Interview, das mein Kollege Sascha Kurz und ich mit ihr geführt haben, lesen. Es ist in Band 2 unserer Magazinreihe Falcon Cresters erzählen alles erhältlich. So, das ist hier der Abschied von Dr. Foster. Den werden wir nach dieser Episode nicht mehr sehen. Im Hintergrund wieder jede Menge Statisten, alle bestens angezogen, dem Anlass entsprechend. So, jetzt werden wir gleich den Flur im Obergeschoss des Herrenhauses sehen und da möchte ich das Augenmerk auf das dann gleich zu sehende Bleiglasfenster richten. So, Cole geht jetzt mit Joseph nach oben und wir sehen dann diesen Flur mit dem Teil direkt vor der Schlafzimmertür. Das ist natürlich Teil der üblichen Schlafzimmerkulisse, die allerdings für diese Folge etwas erweitert wurde, um den Eindruck zu erwecken, er befände sich in der Nähe der Haupttreppe. Und hier ist das Fenster, das Bleiglasfenster, das ich angesprochen habe. Da achten Sie mal drauf, dass es hier eine wirklich schöne Requisite, die Lorimar in Anlehnung an den Stil der Bleiglasfenster in der echten Villa Mira Valley auf Spring Mountain hergestellt hat, allen voran das Treppenhausfenster. Das Requisitenfenster bestand aber natürlich nicht aus echtem Glas, sondern wurde nur so zurechtgemacht. Und es wurde an vielen verschiedenen Stellen im Herrenhaus eingesetzt, um eine vertraute Atmosphäre zu schaffen, wobei man sich natürlich schon fragt, ob es an verschiedenen Stellen in der Villa viele gleichartige Fenster geben sollte. In Saison 5 wird es dann verschwommen im Hintergrund bei Susans Präsentation im Vorspann zu sehen sein, in den Staffeln 6 und 7 dann als Earls Name eingeblendet wird und auch ganz verschwommen im Hintergrund beim Schwenken des Weinglases im Vorspann der Spielzeiten 7 und 8. Und wir werden es sogar noch in der Kulisse des Trainingsraums im Keller des Herrenhauses eingelagert in einer Szene mit Charlie und Lance in Unglaubliche Geschichten in Staffel 6 sehen. Bisher habe ich nicht herausgefunden, ob es ein Versehen war, dass sie es zu Drehbeginn dort stehen gelassen haben. Normalerweise wurde es nämlich in vorübergehende Kulissen eingebaut und deswegen mussten sie das Fenster immer irgendwo lagern, bis man es dann wieder brauchte. Und es gab sogar Zeiten, da stand es einfach in Victoria LaFortunes Büro herum. Jetzt aber zurück zur Handlung. Wir haben gerade gesehen, dass Maggie vermutet, dass Chase sich vielleicht noch bei der Bezirksratssitzung befindet, aber Angela glaubt es ja nicht und verweist darauf, dass Hartman und Costello, also der Vorsitzende und ein weiterer Bezirksrat, hier sind, also auf der Feier. Und es ist witzig, dass man die beiden in den Dialog geschrieben hat, aber dass die Besetzungsabteilung natürlich keine Anstalten machte, John Carter und Roger Perry zu engagieren, um sie tatsächlich in der Folge auftreten zu lassen. Aber gut, bei den vielen herumwuselnden Gästen, ich kann jedenfalls versichern, dass diese Schauspieler nicht dabei sind, aber man kann natürlich annehmen, sie seien schon irgendwo im Haus unter all den Gästen, einfach gerade nur außerhalb des Kamerawinkels. Pater Bob, das ist auch eine tolle Szene. Immer noch zerrissen, ob er Angela oder jemand anderen warnen soll, dass Julia im Tal ist und entschlossen ist, Angela umzubringen. Sondern dieser Augenblick jetzt hier ist brillant. Und es ist das erste Mal, dass wir jetzt Melody McCord in ihrer Rolle als Melody sehen. Die Kellnerin, die das oberste Dienstmädchen im Herrenhaus werden wird. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir eine Szene sehen, in der Angela sie dann auch Melody nennt. Aber diese Schauspielerin begann bei der Serie in dieser Staffel als Lichtdouble und erscheint dann jetzt ab und zu auch vor der Kamera. Das Gästezimmer ist, wie schon angesprochen, dieselbe Kulisse wie das Kinderzimmer. Und in dem 7-Tages-Drehplan für diese Episode mussten die Kulissenbauer sicherstellen, dass dieses Zimmer an einem Tag als Kinderzimmer hergerichtet und am anderen Tag als Schlafzimmer umdekoriert war. Das zeigt auch, warum bei Filmen und Fernsehserien normalerweise die Szenen nie nach der Reihenfolge gedreht werden. Also stattdessen muss man ja zum Beispiel Szenen, die im Kinderzimmer spielen, erst abdrehen, damit man dann für einen anderen Drehtag die Kulisse umdekorieren kann, um dann darin alle Schlafzimmerszenen zu filmen. Für unsere Mitglieder haben wir in einem Unterbereich im Menü Serie Produktionsbüro den Grundriss dieser Schlafzimmerkulisse mit allen Umdekorationen und natürlich gibt es da auch noch weitere Baupläne anderer Bühnenbilder. So, und jetzt kommen wir auch schon zum dramatischen Countdown zum Finale der Episode. Also Abbys Leistung in dieser Staffel ist einfach unglaublich. All die Szenen in der Haftanstalt und in der Gefängnispsychiatrie, wie Abby es geschafft hat, uns davon zu überzeugen, dass Julia psychotische Episoden durchlebt, so wie das Rezitieren aus dem Unsinngedicht Jabberwocky und das Erwachen aus dem Albtraum in der Psychiatrie in den vorherigen Folgen, wobei sie uns, also dem Publikum, Rätsel aufgegeben hat, ob sie wirklich verrückt ist. Und auf der anderen Seite, und das sehen wir jetzt gleich im nächsten Augenblick, ist ihre Liebe zu Joseph, dem vermeintlichen Enkelkind, das sie so geliebt hat, nur um dann herauszufinden, dass er gar nicht Lances Sohn ist. Aber sie liebt diesen kleinen Jungen immer noch. Da ist die Szene. Und es ist einfach brillant, wie sie das spielt. Einfach brillant. So, nochmal auf das Bleiglasfenster gucken. Es ist erst hier. Und jetzt sieht man es gleich nochmal, und zwar vor Josephs Kinderzimmer im Flur. Also es ist jetzt an anderer Stelle, nachdem die Kulisse neu arrangiert und umdekoriert wurde. Jetzt achten Sie mal rechts hinten auf den Deputy, also den Hilfs-Sheriff, der mit den weißen Haaren, der jetzt da langläuft ins Esszimmer. Das ist wieder Gordon Hodgins, der vorher im Smoking noch als Hochzeitsgast zu sehen war. Diese Flure hier, speziell für die letzten Minuten dieser Episode, wurde der obere Flur noch um weitere Teile ergänzt. Diese Teile wurden also nicht nur so gebaut, damit die Korridore in Richtung Hintertreppe, die ja nur im Dialog erwähnt wurde, fast labyrinthartig erscheinen, sondern auch, um sie noch in den begrenzten Platz im Filmatelier zu quetschen. Die Ungereimtheiten beim Schnitt der Flurszenen haben wir schon in unserem Bereich hinter den Kulissen angesprochen. Diese letzten Szenen auf dem Old Tuscany Highway wurden nicht innerhalb des 7-Tages-Drehplans der Folge gefilmt, sondern tatsächlich während der Aufnahmen für die nachfolgende Episode. Also die Logistik ist ja immer ein Thema, sodass es einfacher war, alle Szenen im Griffith Park, der sich ganz in der Nähe der Warner Brothers Studios befindet, auf einmal zu drehen. Jetzt kommt eine Spezialität von Falcon Crest, nämlich die Namenseinblendung zwischen Akt 4 und dem Abspann. Ich glaube, ich habe das noch nie in einer anderen Produktion gesehen. Man muss wissen, dass die Art und Weise, wie ein Schauspieler auf dem Bildschirm genannt wird, Teil der Gehaltsverhandlungen ist. Manchmal ist es nicht unbedingt das Geld an sich, an dem ein Besetzungsmitglied und der Agent interessiert sind, sondern auch der spezielle Credit, also die Position und gegebenenfalls ein Titel. Und Cliff Robertson hatte einen staffellangen Auftritt, aber die Produzenten zählten ihn nicht zur Hauptdarstellerriege, weshalb er diese spezielle Namenseinblendung bekam. Und das war aufsehenerregend. Und das Gleiche wird in der 5. Staffel mit Morgan Fairchild passieren. So, da sind wir am Ende und vielen Dank, dass Sie sich diese Episode mit mir angesehen haben. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Sie können Ihre Gedanken zu diesem Audiokommentar mir mitteilen und schicken Sie gerne auch, wenn Sie Fragen haben, eine E-Mail an production.office@falconcrest.org. Ich bin Thomas J. Pucher, Vorstand bei falconcrest.org. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei.